Deutschlandfunk, Information und Musik. Kommende Woche trifft sich die EU-Kommission im hohen Norden von Schweden. Das Land hat Anfang des Jahres für 6 Monate die EU-Ratspräsidentschaft übernommen und die europäischen Gäste zum Auftakt dieser Präsidentschaft nicht etwa nach Stockholm eingeladen, sondern nach Kiruna. Die Stadt liegt sogar noch nördlich vom Polarkreis. Viel weiter weg von Brüssel geht's also kaum. Und wer weiß, vielleicht ist das kein Zufall, denn in Schweden ist seit ein paar Monaten eine konservativ-liberale Minderheitsregierung im Amt, die von den rechtsnationalen Schwedendemokraten unterstützt wird. Und die wiederum stehen Brüssel und der EU extrem skeptisch gegenüber. Was bedeutet das für die schwedische Europapolitik? Und was ist unter diesen Vorzeichen von der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft zu erwarten? Darüber habe ich gesprochen mit dem Politikwissenschaftler und Nordeuropa-Experten Tobias Etzold und ihn zuerst gefragt, denken Sie, dass Schweden nicht nur räumlich, sondern womöglich auch politisch auf Distanz gehen wird zur EU?
Ja, Schweden liegt natürlich, wie Sie sagen, geografisch an der Peripherie der Europäischen Union und hat es dadurch manchmal ein bisschen schwer gehört zu werden in gewisser Weise. Aber bisher sind schwedische Regierungen schon relativ aktiv gewesen, sehen sich auch als Teil des Kerns der Europäischen Union, obwohl sie zum Beispiel ja nicht in der Eurozone drin sind, also den Euro nicht eingeführt haben. Aber trotzdem in vielen Bereichen sehen sie sich politisch nahe am Kern der Europäischen Union. Aber jetzt tatsächlich mit dem bereits von Ihnen angesprochenen Regierungswechsel im Herbst letzten Jahres könnte sich das ein bisschen ändern. Tatsächlich gibt es einige Anzeichen, dass die schwedische Regierung schon ein wenig auf Distanz gegangen ist zur Europäischen Union.
Was sind das für Anzeichen? Geben Sie uns doch vielleicht ein paar Beispiele.
Ja, Migrations- und Asylpolitik, da vor allem bedingt durch den großen Einfluss der rechtsnationalen Schwedendemokraten fährt die schwedische Regierung jetzt eine sehr scharfe Linie und will das national bestimmen, will da also sich auch möglichst wenig von der EU reinreden lassen, nur noch die EU Minimalanforderungen an Asylgesetzgebung zum Beispiel umsetzen. Dann im Bereich Energie setzt man jetzt sehr stark auf Atomkraft, weniger auf erneuerbare Energien. Und auch was den Bereich demokratische Werte und Rechtsstaatlichkeit betrifft, was zwar die Regierung selber nach wie vor betont, zum Beispiel, dass das wichtig ist in Polen und Ungarn, aber da sind die Schwedendemokraten auf einer ganz anderen Linie und das macht es dann teilweise sehr schwer für die Regierung, da einheitlich aufzutreten.
Wie groß ist denn der Einfluss der Schwedendemokraten auf die Europapolitik der aktuellen schwedischen Regierung? Also, das müssen wir vielleicht nochmal ganz deutlich sagen. Die Schwedendemokraten sind ja nicht Teil der Regierung, aber sie tolerieren eben diese Minderheitsregierung. Also, was könnte das ganz konkret bedeuten, jetzt auch für die schwedische EU-Ratspräsidentschaft? Wie groß ist dieser Einfluss?
Ja, ich denke schon, dass er relativ groß ist. Also, tatsächlich, Tolerierung bedeutet eben, dass die Partei der Schwedendemokraten die Minderheitsregierung unterstützt und man muss sich nochmal in Erinnerung rufen, dass die Schwedendemokraten die stärkste Partei in diesem bürgerlich-liberalen Block geworden sind bei den letzten Wahlen. Also von daher schon einen relativ großen Einfluss haben und das Regierungsprogramm der Minderheitsregierung ist tatsächlich sehr stark mitbestimmt worden von den Schwedendemokraten. Die konnten tatsächlich viele ihrer Punkte umsetzen und die Regierung ist eben sehr stark auf die Stimmen der Parlamentarier, der Schwedendemokraten angewiesen in vielen Bereichen und da werden sie eben schon darauf achten, dass ihre Interessen auch halbwegs gewahrt werden und ihre Punkte tatsächlich auch umgesetzt werden und das kann dann tatsächlich eben auch zu Reibungen führen und das bedeutet eben speziell auch für die Europapolitik, dass wie bereits angesprochen, die Minderheitsregierung in manchen Bereichen vielleicht nicht so kann, wie sie gerne wollte, zum Beispiel im Bereich Rechtsstaatlichkeit, Wahrung demokratischer Werte. Denn zum Beispiel die Schwedendemokraten sympathieren sehr stark mit der ungarischen oder mit der polnischen Regierung und der Einschränkung demokratischer Freiheiten.
Das heißt also, dass die Schwedendemokraten womöglich schon auch Bremser sein könnten, ja, wenn jetzt die schwedische Regierung während dieser Ratspräsidentschaft versuchen möchte, zum Beispiel Sanktionen gegen Ungarn, weitere Sanktionen durchzusetzen.
Richtig. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, es gab im November oder Anfang Dezember eine Abstimmung im Rat der Europäischen Union über den Haushalt der EU für 2023. Und da ging es zum Beispiel darum, ob Gelder für Ungarn eingefroren werden, bis Ungarn zumindest gewisse Mindestvoraussetzungen erfüllt und einigen Forderungen der EU nach Rechtsstaatlichkeit und Wahrung demokratischer Werte nachgibt. Und da war plötzlich Schweden das einzige Land zusammen mit Ungarn, das sich der Stimme enthalten hat. Und das ist wahrscheinlich schon sehr stark auf den Einfluss der Schwedendemokraten zurückzuführen, die sich auch im Europäischen Parlament als einzige der schwedischen dort vertretenen Parteien gegen Sanktionen für Ungarn ausgesprochen haben, gegen das Einfrieren von Geldern.
Dann schauen wir uns vielleicht noch mal ein paar weitere Politikfelder genauer an. Sie haben gerade schon die Klimapolitik angesprochen, die sich unter der neuen Regierung in Schweden doch sehr verändert hat. Nun galt ja Schweden auf europäischer Ebene unter früheren Regierungen lange als Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Könnte sich das jetzt ändern?
Das könnte sich tatsächlich ändern. Ja, Schweden war Vorreiter, hat den Klimaschutz auf europäischer Ebene sehr stark vorangetrieben. Schweden liegt in vielen Statistiken auch vorne, zum Beispiel beim Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtenergiemix des Landes. Der liegt bislang bei 60%. Damit hat Schweden seine Ziele sogar übererfüllt. Man lag deswegen auch relativ gut im Rennen bei der Einhaltung der Klimaziele, also Reduktion von Emissionen bis 2030. Und die neue Regierung scheint jetzt weniger Fokus auf Erneuerbare und auf den Ausbau erneuerbarer Energien zu legen. Windkraft zum Beispiel ist kein Schwerpunkt mehr. Man setzt jetzt sehr stark auf Atomkraft. Man sagt, ja, fossile Energien müssen irgendwie loswerden, aber Atomkraft kann durchaus einen Teil des Energiemixes ausmachen. Und da will man jetzt neue Atomkraftwerke bauen. Und das bedeutet natürlich für die EU, dass, na, wenn ein Land praktisch wegfällt, das bislang eine gewisse Treibkraft war, dass dann insgesamt die Klimaziele schleifen.
Kommen wir noch kurz zur Sicherheitspolitik. Schweden hat sich ja nach dem russischen Angriff auf die Ukraine entschlossen, der NATO beizutreten, mehr Geld fürs Militär auszugeben und auch die Ukraine mit Waffen zu unterstützen. Was bedeutet diese Ratspräsidentschaft also für den Krieg in der Ukraine?
Ja, in gewisser Weise wird fortgesetzt, was bisher auf der Agenda stand der anderen Ratspräsidentschaften. Man knüpft nahtlos an die tschechische Ratspräsidentschaft an, was die Unterstützung der Ukraine betrifft. Und die neue schwedische Regierung knüpft wiederum nahtlos an die Politik der alten sozialdemokratischen Regierung, die ja noch eine gewisse Zeitenwende hinbekommen hat, eben mit Unterstützung der Ukraine durch Waffenlieferungen, was vorher auch verboten war in Schweden, in Kriegsgebiete zu liefern und vor allem eben dem geplanten NATO-Beitritt, der ja aber immer noch nicht in trockenen Tüchern ist aufgrund des nach wie vor anhaltenden Widerstands der Türkei. Insgesamt bedeutet der schwedische NATO-Beitritt eine Stärkung auch der europäischen Sicherheitspolitik. Mit Finnland und Schweden sind dann eben weitere EU-Mitglieder in der NATO und das kann sich durchaus positiv auswirken, dass eben auch die EU-Sicherheits- und Verteidigungspolitik stärker wird. Denn das sind zwei starke Länder mit starken Armeen, die einiges beizutragen haben, auch auf der europäischen Ebene und die bislang auch sehr stark auf die EU gesetzt haben in dem Bereich und nicht nur einseitig in Zukunft auf die NATO setzen werden, sondern auch durchaus daran interessiert sind, dass die EU ihre Fähigkeiten und Kapazitäten in dem Bereich weiter ausbaut.
Wie also blicken Sie insgesamt auf diese kommenden 6 Monate der schwedischen Ratspräsidentschaft? Was erwarten Sie von dieser Präsidentschaft?
Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also ich vermute mal, dass es zum größten Teil Business as usual sein wird. Also wie gesagt, es wird fortgeführt, was bislang gearbeitet wurde. Man wird versuchen, die allgemeine EU-Agenda abzuarbeiten, die ja eben sehr stark durch die aktuellen Krisen wie Ukraine, Energieversorgung, Klimawandel und so weiter geprägt ist. Ich erwarte nicht von der schwedischen Ratspräsidentschaft, dass sie eigene Akzente setzen wird, so wie sie es zum Beispiel bei ihrer letzten Ratspräsidentschaft 2009 gemacht hat mit der EU-Ostsee-Strategie oder der Partnerschaft für östliche Länder. Man wird sich, glaube ich, zurückhalten und das tun, was man tun muss.
Schweden hat für 6 Monate die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Das war der Politikwissenschaftler Tobias Etzold.